So, ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass ich hier mit den Folien nicht immer so ganz klarkomme. Ich bin nicht immer auf der richtigen Folie. Manchmal erzähle ich was und das kommt dann später in den Folien. Es hat damit zu tun, dass ich bei uns in der Gemeinde mal Bibelstunden zum Hebräerbrief gemacht habe. Und das waren ziemlich genau 48 Bibelstunden auf 3 Jahre verteilt. Und dann für so einen Bibeltag packe ich das alles irgendwie zusammen und habe das nicht immer so präsent. Also hier auf dieser Folie hat man nochmal zusammengetragen die Nachteile des levitischen Priestertums. Ja? Selbst mit Schwachheit behaftet, sündigen, sind selber sterblich. Es ist kein Zutritt für jedermann in die Gegenwart Gottes. Es ist nicht wirklich ein reines Gewissen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Keine wirkliche Reinigung von Sünden und es ist eigentlich ein Erinnern und nicht Vergeben. Und das meinte, das ist sehr, klingt sehr vernichtend. Aber nochmal, es ist das System, das Gott im Alten Testament eingeführt hat. Man kann sich jetzt natürlich fragen, warum eigentlich das Ganze? Da muss man ja nicht mal Greenpeace-Aktivist sein, um zu denken, so viele Tiere geopfert, Riesenrituale, Riesenaufwand, warum das Ganze? Wieso nicht, hat Gott nicht direkt nach der Sünde von Adam und Eva Jesus geschickt? Habt ihr euch das mal gefragt? Hat jemand einen Vorschlag, woran könnte das liegen? Sehr gut. Ja, die Größe Jesu. Und ich glaube, typisch menschlich wäre, Gott übertreibt. Völlig übertrieben, nachdem Adam und Eva von der Frucht gegessen hat, lässt er seinen Sohn sterben. Ist doch übertrieben. Und abgesehen davon, nur weil Adam und Eva gesündigt haben, heißt das doch nicht, dass wir alle sündigen? Vielleicht sind wir besser als die? Habt ihr das schon mal gedacht? Ja, ihr nicht, ich schon. Gott hat über tausende Jahre uns Menschen gesagt, passt mal auf, das ist mein Wille, tut das mal. Und Millionen von Menschen, gerade die Juden, haben es ja wirklich ins Extrem getrieben. Da gab es Menschen, eben die Pharisäer und Schriftgelehrten, wir denken immer so negativ über sie. Das waren eigentlich diejenigen, die ihr ganzes Leben da rein investiert haben, den Willen Gottes zu tun. Bis zum Anschlag. Über Jahrhunderte haben sie Traditionen entwickelt, um es irgendwie zu schaffen, den Willen Gottes zu tun. Es gab sogar unter den Pharisäern die Lehre, wenn ganz Israel es schafft, einen einzigen Tag kein Gebot zu übertreten, dann kommt der Messias. Haben sie es geschafft? Ich meine, davon abgesehen, dass es falsch war, dann wäre er nicht gekommen. Aber sie haben es nicht geschafft. Also es klingt vielleicht wie eine relativ einfache Erklärung, aber eine andere fällt mir auch nicht wirklich ein. Mir scheint, dass Gott dieses System hat fahren lassen, um uns Menschen zu beweisen, wir schaffen es nicht, Gottes Willen zu tun. Wir sind nicht gut genug. Und nochmal, das Opfersystem im Alten Testament war eigentlich eine hervorragende Sache. Denn wenn es das nicht gegeben hätte, dann hätte ein Mensch gesündigt und bleibt mit seiner Sünde auf sich alleine gestellt. Und Gott sagt, bring ein Opfer und ich vergebe dir. Ja, nur vorläufig. Ja, das ist nicht die Lösung aller Probleme, aber die Lösung kommt. Gott hat im Alten Testament gesagt, Jesus kommt. Aber bring jetzt dein Opfer und ich vergebe dir deine Sünde. Ich behandle dich, als ob du nicht gesündigt hättest. Das ist Gnade. Bevor ich das nachher vergesse, will ich es an dieser Stelle schon betonen. Wir neutestamentlichen Christen denken oft, im Alten Testament war es Werksgerechtigkeit, im Neuen Testament ist es Glaube. Ist das richtig oder falsch? Absolut falsch. Es ist ein Irrtum, der sehr, sehr verbreitet ist, gerade unter uns Christen. Im Alten Testament, das ganze System beruhte genauso auf Glaube. Das sieht man sehr deutlich an den Opfern. Mit den Opfern hat man nicht die Sünde abgearbeitet, sondern mit dem Opfer hat man ausgedrückt, ich glaube, ich vertraue, dass Gott mir meine Schuld vergibt. Denn das Tier kann nichts dafür, dass ich gesündigt habe. Aber Gott sagt, bring mir ein Tier und ich vergebe dir deine Sünde. Kannst du jetzt sagen, was ist der Zusammenhang? Genau der gleiche Zusammenhang wie, ich habe gesündigt und Jesus stirbt am Kreuz. Was ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist, ein Stellvertreter ist zulässig. Ja? Und genau so, genau deshalb ist das alttestamentliche System auch ein System des Glaubens, des Vertrauens. Wer glaubt und vertraut, erstens, dass er gesündigt hat, zweitens, dass Gott diese Sünde vergibt, wenn er ein Opfer bringt, der bringt ein Opfer. Wer das nicht glaubt, wer glaubt, dass er alles richtig gemacht hat oder sagt, ich habe zwar gesündigt, aber ein Opfer nützt mir eh nichts, der bringt kein Opfer. Also auch das Opfersystem setzt Glaube und Vertrauen voraus. Und deshalb haben wir keine völlig andere Kategorie seit Jesus, sondern wir haben eine Fortsetzung, nur das Opfer ist wirklich funktional, wirklich wirksam. Das ist der Unterschied. Ja, diese Nachteile sind weg. Aber das System, das Positive, wofür es eigentlich da ist, und auch die Voraussetzung des Glaubens ist gleich. Gut, also nehmt das bitte mit, diese Kategorie Altes Testament ist Werksgerechtigkeit, Neues Testament ist was völlig anderes, ist ein Irrtum. Werksgerechtigkeit wird im Neuen Testament bekämpft, weil es ein Zerrbild des alttestamentlichen Glaubens war. Das, was die Pharisäer und Schriftgelehrten und andere daraus gemacht haben, die Fehlinterpretation, gegen die kämpft Jesus, gegen die kämpft Paulus, aber nicht gegen das Alte Testament. Gut? So, jetzt gehen wir zu Kapitel 6 nochmal zurück, dann Kapitel 10. Ich habe diesen Abschnitt mal überschrieben, die Riesengefahr von Babychristen, wer Gott nicht begegnet. Wir hatten ja vorher, wie man Gott begegnet, wie man bei Gott ankommt. Und jetzt das schwierige Kapitel und Thema. Das Thema ist heikel, heiß und umstritten. Können Menschen, die wirklich Christen waren oder Christen sind, wirklich vom Glauben abfallen und verloren gehen? Es gibt Menschen, die sagen ja, es gibt Menschen, die sagen nein. Wenn man das mal ganz grob in Kategorien packen will, kann man sagen, Calvinisten, man darf die auch nicht alle in einen Topf schmeißen, aber grundsätzlich sagen Menschen, die calvinistische Lehre glauben, dass das unmöglich ist, wenn du einmal gerettet bist, dann bist du gerettet und wenn du abfällst, warst du entweder nie Christ, oder du bist nicht wirklich abgefallen. Das spricht, du lebst zwar jetzt in Sünde, aber am Ende bist du trotzdem gerettet. Ja, es gibt da verschiedene Facetten und Möglichkeiten. Also ganz ehrlich, ich denke erstens, es wird viel zu heiß gekocht bei dem Thema. Also ich komme aufgrund der Texte des Hebräerbriefes zu dem Ergebnis, doch, der Hebräerbrief warnt davor, dass ein wiedergeborener Christ vom Glauben abfallen kann. Allerdings ist Abfallen ein schlechter Begriff. Genau der Vers, den Eduard vorher gelesen hat, aus Hebräer 10, Vers 36, da ist die Rede von den Glauben, das Vertrauen nicht wegwerfen. Wegwerfen ist besser als verlieren. Denn der Hebräerbrief lernt nicht, dass wir den Glauben verlieren können oder das Heil verlieren können, sondern das Heil im Sinne des Vertrauens, des Glaubens wegwerfen. Und zur Beruhigung, man verliert das Heil nicht dadurch, dass man Calvinist ist. Ich glaube, kann ich euch schriftlich geben. Und im Übrigen, wenn wir im Himmel ankommen und das Erste, was Jesus mir sagt, ist, Sascha, was hast du da nur alles gelehrt? Natürlich war das Heil nicht verlierbar. Dann freue ich mich über diesen Irrtum, auch wenn ich den so oft wiederholt habe und euch heute hier anhand der Texte zeige. Also ich irre mich gerne drin, ich würde es gerne anders haben, aber diese Texte scheinen doch sehr deutlich eine ernsthafte Warnung auszusprechen, auch wenn das eine ungemütliche Wahrheit definitiv ist. Hier muss man zwei Fragen übrigens voneinander trennen, auch wenn sie zusammenhängen. Verlierbarkeit oder Wegwerfbarkeit des Heils. Kann ein wiedergeborener Christ sein Heil wegwerfen? Und die zweite Frage ist, kann so ein Mensch sich dann nochmal bekehren? Also man nennt das die zweite Buße. Ist das möglich oder ist das nicht möglich? Gibt es für jemanden, der vom Glauben abgefallen ist, die Möglichkeit, sich noch einmal zu bekehren? Ja, das sind zwei Fragen, die in diesen Texten mehr oder weniger beantwortet werden. Es gibt insgesamt 4 Deutungen zu diesen Texten. Ich habe euch das ab Seite 15 auf eurem Handout mal aufgeschrieben. Wir haben also diese 5 Texte, die alle dieses Thema ansprechen. 2 haben wir schon angeguckt, Kapitel 2 und Kapitel 3. Und jetzt die Kapitel 6 und 10. Und die Frage ist, wovon ist hier die Rede? Also es gibt 4 Möglichkeiten. Entweder man sagt, diese Warnungen sind an Nicht-Wiedergeborene gerichtet. Also die Warnungen, die in Kapitel 6, Kapitel 10 ausgesprochen werden, die sind nicht an wiedergeborene Menschen gerichtet, sondern an Mitläufer. Also Menschen, die zur Gemeinde kommen, aber sich nicht bekehrt haben. Die werden gewarnt, wenn du dich nicht bekehrst, gehst du verloren. Das ist ein Erklärungsansatz. Der zweite Ansatz oder die zweite Deutung ist, es ist zwar an wiedergeborene Menschen gerichtet, aber es kann nicht passieren. Also es ist sozusagen eine hypothetische Erklärung. So nach dem Motto, es wird davor gewarnt, aber in Wirklichkeit kann das nicht passieren. Klingt ein bisschen abenteuerlich, aber es wird ernsthaft vertreten. Das dritte, an wiedergeborene Menschen gerichtet, aber es geht nicht um die Verlierbarkeit des Heils, sondern um den Verlust der Belohnung. Das heißt, wenn man untreu wird, wenn man vom Glauben abfällt, ist man trotzdem gerettet, nur man kriegt im Himmel einen niedrigeren Status. Oder, es gibt eine Alternative dazu, im tausendjährigen Reich wird man dafür ein bisschen bestraft. Also es hat ein bisschen was mit Fegefeuer, aber nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall ein Downgrade im Himmel, wenn man so will. Und die vierte Deutung, es ist zwar an wiedergeborene Menschen gerichtet, aber keine reale Gefährdung des Heils. Das ist aber komisch. Das ist ein Schreibfehler. Guckt lieber auf euren Zettel. Jetzt bin ich verwirrt. Nein, der vierte Punkt ist irgendwie falsch. Der ist undeutlich. Ist klar. Auf dem Zettel ist es der dritte Punkt. Es ist nur vorübergehend untreu. Das heißt, Menschen fallen vom Glauben ab, aber auf jeden Fall vor dem Tod werden sie noch zu Gott zurückkehren. Ja, so nach dem Motto, es ist ein vorübergehender Abfall, der ist aber nicht endgültig. Das ist die vierte Erklärungsmöglichkeit. Mir scheint das etwas unzutreffend zu sein. Mir scheint, dass das echte Warnungen sind an echte Christen, die echt abfallen können und die nicht im Himmel ankommen. Und nochmal, es ist nicht etwas, was ich mir wünsche, dass die Texte das sagen, sondern ich mich mit den Texten befasse, komme ich zu diesem Ergebnis. Ich wünschte, es wäre anders. Aber wie gesagt, wenn ich mich irre, irre ich mich gerne, denn die Alternative ist besser. Wenn das Heil nicht verlierbar wäre, fände ich es besser. Aber die Texte scheinen was anderes zu sagen. Gut, beginnen wir, also Kapitel 6 beginnt eigentlich in Kapitel 5. Mit der Unterbrechung, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, der Schreiber beginnt mit dem Thema Hohepriester und sagt dann plötzlich ab Vers 11, darüber haben wir noch viel zu sagen, aber es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also die Warnung an die Kritik an den Empfängern, dass sie noch unmündig sind, dass sie geistlich, sie müssten schon weiter sein, der Zeit nach. Sie sind schon so lange Christen, sie sollten eigentlich Gott besser kennen und auch mit theologisch anspruchsvollen Dingen sich beschäftigen können. Und ihr habt ja gerade gemerkt, das Thema Hohepriester, das ist schon komplex. Das ist keine leichte Kost. Und jetzt kann man sagen, das ist mir zu kompliziert, ich bleibe lieber bei den Basics. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, das ist eine Gefahr. Diese Trägheit, die Faulheit, tiefer zu graben, komplexe Zusammenhänge besser zu verstehen. Das ist nicht etwas, was die Leute machen, die nichts Besseres zu tun haben und zur Bibelschule gehen, sondern das ist etwas, was jeder Christ machen sollte. Das ist der Anspruch. Und das ist der Anspruch aus einem ganz praktischen, konkreten Grund. Schaut mal, am Ende von Vers 14 heißt es, durch Gewöhnung hat man geübte Sinne zur Unterscheidung des Guten und auch des Bösen. Christ zu werden ist total einfach. Was muss man denn glauben? Dass man sündig ist, dass Jesus für die Sünden gestorben ist und wenn ich das glaube, meine Sünden bekenne, bekomme ich Vergebung. Sehr kurz, kompakt und einfach. Und das ist, der Glaube ist auch einfach. Aber das ist sozusagen nur die Oberfläche. Das ist das Wichtigste, absolut. Ich will es nicht abwerten. Aber man sollte sich nicht danach zurücklehnen und sagen, jetzt warte ich, bis endlich mal Jesus wiederkommt. Sondern die Zusammenhänge sind komplexer. Es ist in dem Sinne komplizierter, da gibt es mehr zu verstehen. Und damit sollte man sich beschäftigen. Und das hat eine ganz praktische Auswirkung zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Ja, es ist nicht einfach nur, damit wir einen Wasserkopf kriegen, sondern damit wir unser Leben richtig gestalten. Gott hat nämlich sein Wort eben nicht so konzipiert, dass er uns für jeden Bereich des Lebens immer nur sagt, was wir zu tun haben. Das darfst du, das darfst du nicht. Das darfst du, das darfst du nicht. Gesetzbuch. Das ist ja gerade nicht. Klar sagt uns Gott, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Aber nur sehr grundlegend oder in manchen Bereichen. Sagt die Bibel irgendwas dazu, wie man eine Firma als Christ aufbaut? Oder wie man Kinder erzieht? Auch nur ganz, ganz wenig, richtig? Und wie man Geld verwaltet? Und wie man Geld anlegt? Und wie man Häuser baut? Und wie man nicht Häuser baut? Und wie man... Ja, ganz viele Dinge, da sagt Gott gar nichts dazu. Daraus zu schließen, er sagt uns dazu nichts, also ist ihm das egal, dann wird es abenteuerlich. Sagt das Neue Testament etwas zu Drogenmissbrauch? Also ist erlaubt, oder? Natürlich nicht. Woher wissen wir denn, was Gott darüber denkt? Wenn man Gott kennt, seine Prinzipien kennt, weiß, wie Gott handelt, wie Gott denkt, wenn man die Zusammenhänge erkennt, dann kann man sich das erschließen. Ja? Übrigens, das gilt für jede Ehe. Habt ihr schon mal Leute gehabt, die haben geheiratet und vorher haben die alles aufgeschrieben, das mag ich nicht, das darfst du nicht. So, Ehevertrag. Machen die meisten Leute hoffentlich nicht und braucht man auch nicht. Wenn man sich kennt, dann weiß man das tendenziell. Zwischendurch mal gibt es einen Irrtum, ich kann auch mal Blumen kaufen, die meine Frau nicht mag, aber mit der Zeit kriegt man es heraus und du machst nicht 10-mal den gleichen Fehler, hoffentlich. Und so ist es mit Gott. Wenn man Gott kennt, dann weiß man mit der Zeit, was richtig und falsch ist. Man macht immer noch Fehler, aber es ist nicht ein Gesetzesbuchbeziehung. Und genau darum geht es hier, Gott kennenzulernen, die inneren Zusammenhänge immer mehr kennenzulernen. Auch solche Dinge wie Jesus ist hoher Priester, was hat es damit auf sich? Wenn man diese Dinge versteht, dann hat das ganz praktische Auswirkungen zur Unterscheidung von Gut und Böse. Und der Schreiber kritisiert, dass sie unreif sind. Und was macht er dann? Macht er dann wieder Glaubensgrundkurs? Nein, der setzt einfach fort. In Kapitel 7 macht er mit Hohepriester weiter. Und in Kapitel 6 erklärt er, warum er nicht einfach bei den Basics bleibt. Kapitel 6 beginnt damit, dass er die Basics kurz aufzählt. Ne? Also geht es um Bekehrung, da geht es um Taufe. Er sagt, das kann ich irgendwann mal gerne wiederholen, wenn Gott die Gelegenheit dazu gibt. Und dann sagt er, warum er mit, ich sag mal einfach Schwarzbrot, weitermacht. Warum er nicht zu der Milch zurückkehrt. Und jetzt kommt diese heftige Aussage in Vers 4. Denn, als Begründung dafür, warum er weitermacht. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Einer der ganz schwierigen Texte im Hebräerbrief. Der ist eigentlich gar nicht so schwierig zu verstehen, aber die Aussage ist heftig. Was ist der Hauptsatz in dieser Aussage? Es ist ein langer Satz, ich habe den hier gelb markiert. Der Hauptsatz ist, es ist unmöglich, diejenigen, die, dann kommt eine lange Aufzählung, wieder zur Buße zu erneuern und trotzdem abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Das ist der Hauptsatz, ich müsste das hier unten auch nochmal markieren. Es ist unmöglich, diejenigen, die das und das und das erlebt haben und trotzdem abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. So, das ist die Kernaussage. Also es gibt Menschen, für die es kein Zurück gibt. Ganz wichtig in diesem Hauptsatz, da steht das Wort wieder, das steht auch im Griechischen da. Das spricht von einer Wiederholung. Das heißt, es ist etwas passiert und ich habe es wieder getan. Wenn ich etwas zum ersten Mal tue, kann ich es nicht wieder machen, richtig? Wenn ich wieder gegen Baum gefahren bin, das heißt, ich bin schon mal gegen Baum gefahren. Wenn ich mich wieder erneuere, wieder Buße tun, setzt das voraus, dass ich schon mal Buße getan habe. So einfach ist das. Der Begriff Buße ist die zweite eindeutige Sache hier. Der Begriff Buße wird im Neuen Testament für Bekehrung, für Umkehr verwendet. Der Begriff ist nicht zweideutig. Der ist nicht, du warst nahe dran oder du wolltest dich mal bekehren oder du warst ein Mitläufer oder was auch immer, sondern hier ist ganz klar die Aussage, hier ist etwas unmöglich für Menschen, die schon einmal Buße getan, die sich schon mal bekehrt haben. So, diese Menschen werden hier näher beschrieben. Und zunächst einmal, die erste Näherbeschreibung in einem Relativsatz ist hier, die einmal erleuchtet worden sind. Dieser Begriff wird von Menschen, die sagen, ja, hier geht es nicht um wiedergeborene Christen, irgendwie so gedeutet, na, erleuchtet bedeutet, ich habe ein bisschen verstanden, worum es um Jesus geht, aber ich habe es nicht angenommen. Schaut man, wie dieser Begriff von dieser Kontrast von Licht und Finsternis mit Erleuchten, Licht angehen, wenn man so will, sonst im Neuen Testament verwendet wird, dann merkt man eigentlich immer, wenn es um Bekehrung geht, wird genau das verwendet, von der Finsternis zum Licht. Das ist in der Apostelgeschichte. Die Heiden bekehren sich von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott. Epheser 5, Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, aber jetzt seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. 1. Petrus 2, Vers 9, wieder dieses Bild, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also dieses Erleuchten ist im Neuen Testament nicht irgendwie, ich habe es verstanden, aber nicht angenommen, sondern es ist eigentlich ein Bild für Bekehrung. Dann gibt es zwei Beschreibungen, die zusammengehören. Und es ist unmöglich, diejenigen, die erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Manche Ausleger denken, bei der himmlischen Gabe geht es um das Abendmahl, die daran teilgenommen haben. Ist wahrscheinlich nicht ganz zutreffend, aber ganz ausschließend kann man es nicht. Wahrscheinlich meint es das Gleiche oder etwas Ähnliches wie das Dritte, nämlich das Teilhaftigwerden am Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist wird als Gabe des Himmels beschrieben. Und wir hatten das schon in Kapitel 2, ich glaube, ich habe es hier mit drin. Ja, Kapitel 2, Vers 9, wo es, nein, das ist wieder was, schon das Nächste. Kapitel 2, Vers 4 hatten wir die Aussage, die Verkündigung ist bestätigt worden durch Zeichen, Wunder und Austeilung des Heiligen Geistes. Ja, und hier wird das nochmal aufgegriffen als Gabe Gottes. Und auch in Apostelgeschichte 2 natürlich. Ne? Petrus sagt, tut Buße und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Völlig klar, da geht es um Menschen, die Christen geworden sind. Im Neuen Testament wird nirgends gesagt, dass ein Nichtchrist teilhaftig des Heiligen Geistes wird. Das kann man natürlich sagen, ja, die gehen halt zur Gemeinde und kriegen mit, wie der Heilige Geist wirkt. Ja, das gibt's, aber das ist offensichtlich hier nicht beschrieben. Dann haben wir hier die himmlische Gabe geschmeckt haben. Da sagen einige, ja, schmecken ist nicht essen. Ja, wenn wir heute Mittag alle nur Mittag geschmeckt hätten, aber nicht gegessen, dann wären wir immer noch hungrig. Das Problem ist, dieser Begriff schmecken, was heißt das Problem? Das Gute ist, in Hebräer 2, Vers 9 kommt der schon mal vor, in Bezug auf den Tod von Jesus. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen der Todesleiden mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Ton schmeckte. Das ist der gleiche griechische Begriff. Und niemand würde sagen, Jesus war nahe am Tod dran, aber er war nicht tot. Also Moslems sagen das, aber wir hoffentlich nicht. Jesus war tot, er schmeckte den, er machte die Erfahrung. Er war wirklich tot, wirklich auferweckt. Jetzt hier in Kapitel 6 reinzulesen, die himmlische Gabe geschmeckt ist, das Wirken des Heiligen Geistes mitbekommen zu haben, aber nicht wirklich erhalten zu haben, macht eigentlich keinen Sinn. Und das Schmecken kommt übrigens hier nochmal an der fünften Stelle. Und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben, nochmal, also Anteil bekommen haben. Es sind dann auch Menschen, die werden hier näher beschrieben, die haben das gute Wort Gottes geschmeckt und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Auch das ist wieder ein Rückgriff auf Hebräer 1 und 2. Jesus war da, Jesus hat hier gewirkt, die Augenzeugen haben die Botschaft weitergegeben. Man kommt durch diese Botschaft, bekommt man Sündenvergebung, bekommt das Heil, wenn man das annimmt. Und er beschreibt hier diese Menschen als Menschen, die das alles angenommen haben. Genauso wie in Kapitel 2. In Kapitel 2 ist es angedeutet und hier wird es nochmal viel konkreter. Viele dieser Aspekte. Und dann heißt es weiter in Vers 6, Menschen, die das alles getan und erlebt haben und trotzdem abgefallen sind, es ist unmöglich, sie wieder zur Buße zu erneuern. Der Begriff hier für Abfall kommt sehr selten vor. Und trotzdem haben wir auch im Alten Testament einige sehr deutliche Aussagen und im Neuen Testament auch, dass es möglich ist, sich wieder abzuwenden. Natürlich stellt sich die Frage, wie ist das denn möglich? Gott ist doch treu. Ja, genau. Das hatten wir auch schon in Kapitel 3. Jesus sagt, ich bin treu, aber ihr müsst auch treu sein. Nochmal, wie in der Ehe. Beide Seiten müssen treu sein, nur in Bezug auf Gott. Gottes Treue ist garantiert, aber das entbindet uns nicht von der Pflicht, ihm treu zu sein. Im Übrigen, wenn man das zu Ende denkt, wäre das ja eigentlich ein ja, fast schon eine Sklaverei, eine Beziehung zu Gott, aus der man nicht mehr raus kann. Natürlich aus christlicher Perspektive ist es auch super, wenn da keiner mehr raus kann. Aber auf der anderen Seite, Gott hat uns als Menschen geschaffen, die sich für oder gegen die Beziehung zu Gott entscheiden können. Und ich kann irgendwie nicht erkennen, warum das nach der Bekehrung jetzt anders sein soll. Es wäre zwar schön irgendwie, aber Gott hat uns eben doch als Gegenüber erschaffen. Als Adam und Eva durften sich für die Sünde entscheiden und wir dürfen das auch. Und deshalb ist hier von einem doch oder trotzdem abgefallen die Rede, was auch wieder darauf hinweist. Schon mal bekehrt und trotzdem abgefallen. Du kannst nur von etwas abfallen, was du mal gehabt hast. Und nicht, wenn du nah dran bist, dann kannst du ja nicht abfallen. Du hast es ja nie besessen. Und dann wird das Ganze sehr dramatisch beschrieben mit der Begründung, sie können nicht mehr umkehren, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Jetzt habe ich da mal eine Frage. Wie kann man denn Jesus nochmal kreuzigen? Kann man das buchstäblich, physisch, physikalisch? Genau, also leiblich geht das definitiv nicht. Jesus ist ja gar nicht mehr hier auf der Erde. Also ist das ein Bild, metaphorisch, bildlich. Wenn ich mich von Jesus abwende, dann ist das so, als ob ich ihn nochmal kreuzige. Und was ist das Problem der Menschen, die Jesus gekreuzigt haben? Warum haben sie ihn gekreuzigt? Ablehnung und Nichtvertrauen. Und genau das tut ein Mensch, der vom Glauben abfällt. Er schlägt bildlich gesprochen Jesus wieder ans Kreuz und sagt, du bist nicht der Erlöser, sondern du bist ein Gotteslästerer. Ja? Also wenn man an Jesus glaubt, nimmt man seine Vergebung in Anspruch. Und wenn man ihm nicht glaubt, dann muss man ihn kreuzigen, ob nun leiblich oder bildlich. Man muss ihn loswerden. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und er setzt hier noch einen drauf und sagt, und dem Spott aussetzen. Also man verwirft ihn, durch den man eigentlich mal Erlösung erfahren hat. Dass man Jesus nicht buchstäblich nochmal kreuzigen kann, ist klar. Nachher in den Kapiteln wird mehrfach betont, wir haben auch ein paar Stellen gelesen. Ein für alle Mal hat Jesus sein Opfer gebracht. Mit einem Opfer hat er die Erlösung erwirkt. Und das wird dann in Kapitel 10, das werden wir gleich sehen, nochmal ausgeführt. Ja, vielleicht diesen Vers schon mal als Vorgriff. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Es gibt kein alternatives Opfer. Ja, wenn man Jesus verwirft, die Grundlage seiner Erlösung, und sich von Jesus abwendet, da kann man nicht einfach zu einer anderen Religion gehen und sagen, dann kriege ich da mein Heil. Oder es gibt kein alternatives Opfer, wenn man Jesus verwirft. In Hesekiel 18, 24 haben wir einen Vers, der ist natürlich jetzt etwas weiter hergeholt, aber da haben wir genau das beschrieben. Wenn aber ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, ja, also jemand lebt gerecht und kehrt dann um von seiner Gerechtigkeit, entscheidet sich im Nachhinein wieder dagegen, tut nach all den Gräueln, die der Gottlose verübt hat, tut er es, sollte er etwa leben, an all seine gerechten Taten, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, wegen seiner Untreue, die er begangen hat und wegen seiner Sünde, die er getan hat, ihretwegen soll er sterben. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, im Alten Testament war das anders. Ja, aber das müsste man zeigen, dass es anders ist. Das Gegenteil ist offensichtlich der Fall. Im Neuen Testament wird gesagt, in dieser Hinsicht handelt Gott genauso wie im Alten Testament. In Hebräer 10 kommt gleich noch ein Zitat aus einem der anderen Propheten, wo das nochmal sehr deutlich wird. So, und jetzt kommt in Hebräer 6 ein Bild, ein warnendes Bild, ein Gleichnis, das uns diesen Zusammenhang erklären will. Ab Vers 7 heißt es, nach dieser Sache mit es ist unmöglich, ne, wieder zur Umkehr, denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deretwillen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. So, jetzt habe ich euch eine Tabelle abgedruckt in eurem Handout. Holt die mal bitte raus. Wenn irgendwo ein Gleichnis, eine Metapher, ein Bild verwendet wird, dann muss man sich immer fragen, was ist hier die Bildebene, das ist Seite 17, was ist hier das Bild und was ist die Sache? Ja, also es gibt immer auf der Bildebene, jedes Element steht ja für eine Sache. Man muss bei solchen Bildern und bei Gleichnissen immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man die nicht überstrapaziert. Also manchmal ist in so einem Bild, wird etwas umschrieben, was einfach nur das Bild zeichnet. Zum Beispiel ein berühmtes Beispiel in dem Zusammenhang ist, Jesus spricht vom Glauben, der wie ein Senfkorn ist. Und wenn er gewachsen ist, ist es groß und sogar die Vögel nisten da drin. Über diese Vögel da drin ist schon sehr viel Tinte vergossen worden. Was sind die Vögel in diesem Baum? Und niemand weiß es und ich glaube, niemand wird es jemals wissen, weil die Vögel einfach ein Teil des Bildes sind. Vorher essen die Vögel die Körner und jetzt ist es ein Baum, wo sie drin wohnen können. Aber wofür stehen geistlich die Vögel und die Nester? Man weiß es einfach nicht und muss es auch nicht wissen, aber das Bild ist trotzdem klar. Also man muss vorsichtig sein, nicht in alles etwas hineinzuinterpretieren. An dieser Stelle ist dieses Gleichnis aber eigentlich sehr klar. Es ist sehr kurz, sehr kompakt, nicht ausgeschmückt. Und man muss sich bei den einzelnen Elementen fragen, wofür steht das eigentlich? Was steht hier wofür? Ich habe das mal die Bildebene versucht in so einer Tabelle aufzuspalten. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt, bringt nützliches Kraut hervor und empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe und am Ende zur Verbrennung. Wie viele Böden gibt es hier? Wie viele Sorten von Boden? Wer bietet weniger? Einer. Wie wird der Boden hier beschrieben? Was kennzeichnet diesen Boden? Genau. Also hier ist nicht die Rede von, in anderen Gleichnissen sagt Jesus, es gibt verschiedene Böden. Mit Dornen, steiniger Weg und sonstige Sachen. Das ist was anderes hier. Hier ist die Rede von einem Boden, der häufig darauf kommenden Regen trinkt. Aber dieser Boden hat jetzt zwei Möglichkeiten, mit diesem guten Regen umzugehen. Was ist die Option 1? Nützliches Kraut, Segen von Gott. Option 2? Disteln, Dornen. Waren die schon da oder wachsen die? Die wachsen. Und was ist das Ergebnis? Fluch und Verbrennung. Ganz viele Ausleger gehen hin und sagen, ja, Jesus hat doch schon Gleichnis erzählt, verschiedene Böden und man sieht ja, der Boden war hart, deshalb keine Frucht. Aber das ist ein anderes Bild. Oder es ist wieder Ackerbau, aber das Bild funktioniert anders. Genauso wie man Metaphern unterschiedlich verwenden kann. Also hier geht es um einen Boden, der häufig darauf kommenden Regen empfängt, auf der Sachebene. Was steht dafür? Also in den Versen vorher. Wir hatten die Aussage, es ist unmöglich, denjenigen, der erleuchtet worden ist, himmlische Gabe geschmeckt hat, Heiligen Geist teilhaftig geworden, Wort Gottes. Ja, da wird Vielfalt beschrieben. Das ist offensichtlich das häufige Trinken des Regens auf der Bildebene. Ja? Der Boden empfängt häufig Regen. Der Christ hat ganz viel Segen erfahren von Gott. Aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er wächst im Glauben in der Erkenntnis, er bleibt Gott treu und empfängt den Segen, die Belohnung, erreicht den Himmel. Option 2 ist, er hat zwar diesen Segen bekommen, aber bildlich gesprochen, er kreuzigt Christus und macht ihn zum Spott. Also den Segen missbraucht er für ein sündiges Leben, anders ausgesprochen. Und dann wird angekündigt, für so einen Boden, ein guter Boden, der guten Segen von Gott bekommt, aber Dornen und Disteln hervorbringt, für ihn gibt es auf Bildebene Fluch, Verbrennung und auf geistlicher Ebene ewiges Gericht und die Hölle. Das kommt übrigens in Kapitel 10 nochmal vor, genau diese Warnung. Ist drastisch, ist heftig, aber wenn man die Bildebene neben die Sachebene stellt, ich wüsste nicht, wie man das Bild anders erklären will, als dass man das Bild muss ja das beschreiben, was er vorher dargestellt und gesagt hat. Und die Zuordnung ist eigentlich nur so schlüssig. Ich habe schon viele kreative Auslegungen gelesen, aber das scheint irgendwie anders nicht zu funktionieren und nicht zu passen. Das Gute ist, der Schreiber ist nicht völlig deprimiert, er ist nicht fertig mit den Empfängern, sondern er ist eigentlich optimistisch. Sonst hätte er übrigens den ganzen Brief nicht geschrieben, ne? Wenn er gedacht hätte, die sind alle schon abgefallen, das ist alles verloren. Ab Vers 9 sagt er, wir sind aber, wenn wir auch so reden, im Hinblick auf euch, Geliebte, vom Besseren und zum Heildienlichen überzeugt. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Aussahen die Verheißung erben. Also jetzt kann man wieder sagen, ja, das ist nur ein hypothetisches Problem. Die können nicht wirklich abfallen. Doch können sie. Der Schreiber sagt nur, ich bin zuversichtlich, dass ihr noch nicht unumkehrbar abgefallen seid. Er sagt zu den Empfängern, ihr steht in der Gefahr, ihr entwickelt euch dahin. Aber es ist noch nicht unumkehrbar. Und er sagt, seid doch wieder eifrig. Und interessant ist, wie er das hier beschreibt, ich bin zuversichtlich, weil ihr Gott treu gedient habt, indem ihr euren Mitmenschen gedient habt. Und Gott hat das nicht vergessen und wir wünschen, dass ihr denselben Eifer wiederfindet und eifrig bis ans Ende durchhaltet. Das ist so ähnlich wie in der Offenbarung, kehr zurück zur ersten Liebe. Ansonsten werde ich dich fallen lassen oder ausspucken, all diese Bilder. Ja? Und hier wird wieder betont, man muss diesen Eifer, man muss diese Treue bis ans Ende an den Tag legen. Das Gegenteil ist Trägheit. Interessant aus der Praxis ist, welche Menschen tendieren dazu, neigen dazu oder stehen in der Gefahr vom Glauben abzufallen. Menschen, die aktiv in der Gemeinde sind oder Menschen, die passiv sind? Ja, Menschen, die passiv sind. Das ist kein